Beton gilt oft als Klimakiller. Aber gibt es ihn auch in nachhaltig? Heute haben wir einen spannenden Gast zum Global Podcast, und zwar Bauingenieur und Nachhaltigkeitsberater Andreas Mendler. Seit über 20 Jahren entwickelt er innovative und ressourcenschonende Lösungen im Bauwesen. Heute werfen wir gemeinsam mal einen Blick auf Trends wie unbewehrte Betonwände, CO2-Einsparungen und die großen Herausforderungen, die die Baubranche bewegen. Deshalb, liebes Publikum, freut euch auf eine spannende Folge. Und Andi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Daniel. Vielen Dank auch für die Einladung und dass ich heute ein bisschen was über Nachhaltigkeit und unbewährte Bauweisen erzählen darf.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Super, sehr schön. Steigen wir gleich mal ein. Und zwar, Andi, stell dich doch mal kurz mal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Andreas Mendler. Ich bin seit fast 25 Jahren Tragwerksplaner und leidenschaftlicher Baustatiker. Und bei der Mendler Ingenieur Consult entwickeln wir quasi Nachhaltigkeitskonzepte, wo es auch um Ressourceneffizienz in der Tragwerksplanung speziell geht. Und am liebsten planen wir eigentlich exotische Gebäude, die Bauweisen beinhalten, die momentan noch nicht so en vogue sind oder gerade entwickelt werden, wie 3D-Druck, unbewehrte Betonwände, tragende Lehmwände, 100% rezyklierter Beton und aber auch Carbonbeton.
Also ein breites Spektrum an, sagen wir mal, nicht so die allzu konventionellen Baumethoden, aber da werden wir mit Sicherheit noch später darauf stoßen. Vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was zum Werdegang. Was war so ein bisschen die Motivation, Bauingenieur zu werden, dann auch in die Branche der Tragwerksplaner, Statiker zu gehen? Erzählen wir noch ein bisschen.
Ja, gerne. Also es ist eigentlich relativ einfach. Ich wurde von einem Ziehvater, Dr. Horst Bansemir, von über 40 Jahren geimpft. Das war der Vater meines ältesten Schulfreundes. Der war Maschinenbauer und hat Rotoren und Flugzeuge entwickelt in Ottobrunn. Und der hat mich damals mit auf die Reise genommen und gesagt, du, pass auf, ich zeig dir ein paar Dinge. Hast du da nicht Interesse oder Lust, da deinen vielleicht späteren beruflichen Schwerpunkt zu legen? Das hat mich so sehr interessiert, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, interessiert mich, aber Maschinenbau interessiert mich leider nicht. Das war dann doch das Bauen und Gebäude entwickeln und habe dann angefangen an der FH München Bauingenieurwesen zu studieren und war dann fast 20 Jahre selbst, also frei Angestellter in einem Statikbüro und habe mich vor 3 Jahren eben dann schließlich selbstständig gemacht.
Also auch schon sehr lange in der Branche unterwegs. Du hast ja schon über 20 Jahre Berufserfahrung, gerade im Bauwesen. Was denkst du denn, wie hat sich denn die Baubranche in dieser Zeit entwickelt und auch verändert?
Ja, wenn man über 20 Jahre dabei ist, da hat man natürlich schon einiges erlebt in der Baubranche. Meistens sind es irgendwelche konjunkturelle Dinge, also Ups and Downs. Also ich habe erlebt, wie zum Beispiel neue Berufsgruppen auch entstanden sind, wie der Sigico oder der Brandschutzplaner. Dann vor über 10 Jahren war es dann der Energieberater. Das waren so Mainstreams. Jetzt ist es seit ein paar Jahren der BIM-Planer. Und jetzt gerade sind wir in einer Zeit, wo wir wieder eine neue Berufsgruppe erfunden haben, beziehungsweise aus der Not heraus, das ist der Nachhaltigkeitsberater. Und im Endeffekt kann man sagen, naja, früher waren wir alle, ich will es jetzt nicht über einen Kamm scheren, alle Generalisten. Wir haben alles überall ein bisschen mitgemacht und gekonnt. Und mittlerweile entwickeln wir uns wieder zurück zu Spezialisten, denn die Aufgabengebiete der Tragwerksplaner oder generell im Bauwesen sind so immens, dass man einfach nicht alles wissen kann. Und schließlich kann ich sagen, das Bauwesen hat in den letzten 20, 25 Jahren immer wieder Arbeitsplätze geschaffen, egal in welcher konjunkturellen Phase wir uns eigentlich befunden haben.
Absolut. Und deshalb macht es den Bauingenieur auch zu einem sehr attraktiven Beruf, zumal ich auch in den verschiedensten Bereichen einsteigen kann. Du hast ja jetzt schon die neuen Berufsfelder erwähnt, die ja auch in der, sagen wir mal, jüngeren Zeit entstanden sind. SIGECO, Brandschutzplaner, Energieberater und jetzt auch der Nachhaltigkeitsberater. Also gerade das ist ja sehr spannend für den Beruf eines Bauingenieurs, weil ich in die unterschiedlichsten Bereiche Berufsfelder einsteigen kann, sei es in der Planung, sei es in der Ausführung, sei es im Amt und so weiter. Also sehr spannendes Feld. Mit der Zeit hast du dir sicherlich auch einige Trends gesehen, ja, positive, negative Trends. Was ist dir denn da besonders aufgefallen von den Trends jetzt in der Entwicklung der Baubranche?
Ja, also Trends gab es eine ganze Menge in den letzten Jahren oder letzten 20 Jahren. Vielleicht nur ein paar Trends. Ein positiver Trend, der momentan die letzten Jahre ausgebrochen ist, ist der Innovationstrend. So will ich den mal beziffern. Ich sag mal, wir haben eine Klimakrise, die ja jetzt nicht seit 5 Jahren vorliegt, aber wir Not macht bekanntlicherweise erfinderisch. Jetzt sind wir momentan in ganz Deutschland dabei, Innovationen zu entwickeln, um Ressourcen zu schonen, um nachhaltig zu bauen. Also ob es jetzt 3D-Druck ist, tragender Lehmbau, wo letztes Jahr die neue Lehmbaunorm rausgekommen ist, oder aber auch nur den Beton CO2-neutral zu machen, Ökobilanzierungen, rezyklierte Bauteile, Kreislaufwirtschaft. Also das sind alles so Innovationsschienen, die momentan von allen Seiten in Deutschland angekurbelt werden. Das sehe ich als sehr positiv an, weil es einfach auch das Wissen quasi erweitert. Negative Trends, ich glaube, das kennt jeder Tragflächenplaner die letzten Jahre. Wir werden immer mit mehr Normen, wir werden immer mit mehr Gesetzen überschüttet. Klassisches Beispiel, als ich aufgehört habe oder angefangen habe zu arbeiten, da habe ich noch die DIN 1045 gelernt. Ja. Und plötzlich musste ich mich in die DIN 1045 einarbeiten. 10 Jahre später kam der Euro-Code 2. Also das heißt, und dann verändern sich auch die Nachweisformate, also grundlegend. Also man muss sich immer wieder neu reindenken und sich auch weiter bilden, um da quasi immer am Ball zu bleiben. Und vielleicht noch ganz wichtiger negativer Trend, der sich aber über alle Jahre hin zugezogen hat, das ist der Kostenzeitdruck. Was ich merke, der wird immer dramatischer, auch jetzt in der schwierigen konjunkturellen Phase, wo sich die Bundesrepublik gerade befindet. Also man lässt quasi auch keine Fehlerkultur mehr zu. Und was uns eigentlich stärker und resilienter macht. Und das ist eigentlich ein entscheidendes Problem. Und vielleicht noch ein kleines Beispiel dazu, was es vielleicht verdeutlicht. Schauen Sie, wenn man zum Arzt geht und man Kopfschmerzen hat, dann kriegst du eine Pille vom Arzt. Und wenn die nicht wirkt, dann gehst du am nächsten Tag nochmal zum Arzt und der verschreibt dir eine zweite Pille. Wir Ingenieure aber, wir haben einen Erfolgsvertrag. Das heißt, bei uns gibt es keine zweite Chance. Also wir müssen quasi immer punktgenau das Gebäude entwickeln, was eben beauftragt wurde, mangelfrei, schadensfrei. Und das heißt, wir sind eigentlich so die letzten Jahre, was die Kosten und Zeitdruck anbelangt, eigentlich immer auf Anschlag. Ja, und das ist aber eine negative Entwicklung, die eigentlich nie aufgehört hat, so die letzten 20 Jahre.
Den kann ich absolut zustimmen, denn wir Bauingenieure, wir entwickeln Unikate. Bei uns gibt es keine zweite Chance, anders als in anderen Branchen wie dem Maschinenbau, die ja mehrere Prototypen erstellen, bis etwas funktioniert, haben wir genau nur eine Chance, ein Bauwerk sicher, wirtschaftlich und auch für die Zukunft aufzustellen. Und da werden auch keine Fehler verziehen. Da gebe ich dir komplett recht. Das ganze Thema Innovationen, das ist insoweit spannend, weil mich das auch zum nächsten Punkt führen würde. Und zwar habe ich nämlich auf deinem LinkedIn-Profil sehr viele Beiträge rund um das Thema unbewehrte Betonwände entdeckt. Und vielleicht jetzt auch mal für die Community, um was handelt es sich denn dabei? Unbewehrte Betonwände. Ich kenne eigentlich nur bewährte Betonwände.
Genau so ist es. Und tatsächlich ist es so, als ich studiert habe, 1997, wurde mir und uns allen eigentlich auch nur bewährte Bauweisen beigebracht. Und da liegt auch das Problem. Im Endeffekt ist es relativ einfach. Diese unbewehrten Betonwände oder Bauweisen sind ja schon seit über 70 Jahren oder fast 70 Jahre in der Norm geregelt. Also seit 1955 steht in jeder DIN 1045 bereits die Nachweisformate von unbewehrten Betonwänden drin. Das heißt, wir dürfen sie ja schon eigentlich immer anwenden. Aber ich habe mir damals gedacht, als ich dann eingestiegen bin in die Berufswelt, das probierst du einfach mal aus. Ich habe erstmal die Norm durchgelesen und bin dann ganz hinten im letzten Kapitel auf den Passus gestoßen. Man kann auch unbewehrte Betonbauteile oder unbewehrte Wände ausführen. Und das hat mich dazu gebracht, unbewehrte Bauweisen, Wände zu planen, hat extrem viele Vorteile, weil man damit Ressourcen einspart. Ja, man muss den Stahl nicht irgendwo einkaufen. Damit spart man gleichzeitig 30% CO2 ein, ungefähr 60 bis 80 Kilogramm CO2 je Kubikmeter Beton. Dann werde ich immer gefragt, da müssen doch die Wände dicker sein oder höhere Betonfestigkeiten zugrunde gelegt werden. Nein, dem ist nicht so. Wir haben exakt dieselben Wandstärken wie eine bewährte Betonwand. Wir haben exakt dieselben Betonfestigkeiten wie eine bewährte Wand. Wir haben auch keine Abstriche in Schall- und Brandschutz. Ja, also auch der erhöhte Schallschutz ist mit einer 22er unbewehrten Wohnungstrennwand eigentlich da gewährleistet. Brandschutz gelten dieselben Tabellen im Eurocode wie auch für bewährte Wände. Ja, ich werde oft gefragt, dann ist ja irgendein Haken, muss ja diese Bauweise haben. Dann fragt man mich oft, aber die Tragfähigkeit, da kannst du doch nur ein, zwei Geschosse bauen. Und da habe ich immer so ein paar Beispiele vorgerechnet mit Elefanten, damit man sich das so ein bisschen einfacher vorstellen kann. Also nur mal zum Verständnis. Also ich muss es immer so erklären, dass es meine Frau auch versteht. Und die versteht keine Kilonewton, die versteht Elefanten. Und darum habe ich das ein bisschen umgewandelt. Also eine 25er bewährte Betonwand, die schafft ungefähr 40 Elefanten pro laufenden Meter als zulässige Auflast. Eine unbewehrte Betonwand schafft 10 weniger, also 30 Elefanten der laufenden Meter. Das sind ungefähr 180 Tonnen der laufenden Meter. Da kann man 20 Vollgeschosse draufstellen. Das bedeutet, das Argument, dass es an der Last liegt, ist eigentlich nicht gegeben, weil die unbewehrten Betonwände können immense Lasten aufnehmen, die in dem überwiegenden Bereich bis zur Gebäudeklasse 5, den wir in Deutschland bauen, eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Und da gibt es noch so ein paar, um mich vielleicht da nicht zu kurz zu fassen. Es gibt noch viele weitere Vorteile wie viel schnellerer Bauablauf. Also man schalt heute zu, man kann morgen ausschalen. Man hat bis zu 9-fach höhere Tragfähigkeiten gegenüber einer Mauerwerkswand. Und was auch viele Bauträger natürlich interessiert, ist die Kosteneinsparung. Also man spart ungefähr so 50 Euro je Quadratmeter an Betonstahl ein, was natürlich bei großen Wohnanlagen dann zu Buche schlägt. Ja, also preislich gesehen ist aber auch eine unbewehrte Betonwand einer Mauerwerkswand, ob Innen- oder Außenwand, leicht im Vorteil. Also zwischen 5% und 20% ist der Preisvorteil im Schnitt. Und ganz immenser Vorteil ist natürlich in Tiefgaragen, wenn man unbewehrte Betonwände ausführt, braucht man auch kein Oberflächenschutzsystem, was man sich einspart, weil es gibt ja keinen Stahl, der ja da unten zu schützen ist. Und am besten noch eine unbewehrte Bodenplatte dazu. Dann spart man sich das Beschichtungssystem, man spart sich die jährliche Wartung und dann kann auch die Wand oder die Platte reißen, wie sie möchte. Es gibt keine Anforderungen an die Dauerhaftigkeit. Also Vorteile über Vorteile. Ich sage dazu immer, ist so ein kleines Perpetuum mobile. Hat natürlich auch ein paar Schwächen, das ist ganz klar, aber es entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Mhm. Alles klar. Also hierzu gleich mal ein paar Rückfragen technischer Natur, weil mich das interessieren würde. Das Thema Mindestbewährung gibt es dann in dem Fall gar nicht.
Nein. Also wenn man sich das Kapitel 12 im Eurocode durchliest, steht zwar was ein Passus bei Gebrauchstauglichkeit drin und es steht auch ein Passus zur Verformung drin, aber es steht kein Passus zur Mindestbewährung einer unbewehrten Wand drin. Das würde sich natürlich beißen. Und also insofern sagt der Eurocode, wenn es Bereiche gibt, die natürlich unter Zug stehen. Ja. Also bewährte Betonwände sind eigentlich ausschließlich Druckbauteile, die überwiegend Druck, die können schon ein bisschen Biegeanteile aus Erddruck oder auch aus Wind oder Deckendrehwinkel erfahren. Aber wenn die Biegung zu groß wird, dann und die Zugfestigkeit dabei überschritten wird, muss man tatsächlich an den Stellen Bewehrung einbauen, ganz klar. Mhm.
Okay, alles klar. Es gilt ja bei uns in Deutschland das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, sobald eine statische Berechnung erstellt wird vom Aufsteller, gibt es auch noch jemanden, der es prüft, der Prüfstatiker. Mhm. Wie haben denn da die ersten Prüfstatiker reagiert, als sie unbewehrte Betonwände gesehen haben?
Ja, gute Frage. Die Frage habe ich mir damals auch gestellt. Die war 2006, 2008 habe ich meine ersten Anfänge, also noch keine ganzen Wohnanlagen, sondern erstmal die ersten Wände unbewehrt geplant. Und die erste große Wohnanlage war dann 2010. Da habe ich mich dann tatsächlich getraut, 150 Wohnungen mit Innen- und Außenwände innen ab Erdgeschoss unbewehrt auszuführen. Und da hatte ich einen sehr kritischen Prüfer aus Ottobrunn. Und im Endeffekt, der hat mich angerufen und hat gefragt, ob das tatsächlich Realität ist, was er da in der Art der Schraffur sieht. Also er hat keine Stahlbeton, sondern er hat eine Betonschraffur gesehen. Da habe ich ihm die Nachweisformate geliefert und das ist eindeutig. Alles, was quasi in den technischen Baubestimmungen drinsteht, also der Eurocode 2, ist ja allgemein anerkannte Regel der Technik. Erstmal so, und man darf sich natürlich den allgemein anerkannten Regeln der Technik juristisch gesehen als Mindeststandard bedienen. Das haben wir damals gemacht oder habe ich damals gemacht und der Prüfingenieur hat mir das abgesegnet und wir haben uns sogar noch getraut, aussteifende, unbewehrte Wände dort auch noch eben unbewehrt auszuführen. Und da bin ich mit dem Prüfer übereingekommen, der hat mich nur eine Zugkaltdeckung an den Wandenden nachweisen lassen. So. Und damit waren die Nachweisformate nach dem Eurocode 2 damals erbracht. Und alle Prüfer bis dato heute haben mir quasi immer das Dokument des Prüfberichtes ausgehändigt.
Mhm. Ja, super. Alles klar, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Mir stellt sich aber immer noch die Frage, wenn das so viele Vorteile hat, sei es Ressourcenschonung, von der Tragfähigkeit auch kein so großer Unterschied wie jetzt zu einer bewährten Wand. Warum machen das nicht mehr Leute?
Genau die Frage wird mir immer gestellt und ich freue mich eigentlich immer auf die Antwort. Denn im Endeffekt ist es, man muss sich ja die Entwicklung anschauen, ja, die Entwicklung der Norm, der DIN 1045. So, und da waren eigentlich, also an den Universitäten wird eigentlich immer nur bewährter Beton gelehrt. Also unbewährter Beton wird einfach nicht gelehrt, bis auf unbewährte Streifenfundamente. So, also das ist eine Art und Weise, wie man seine Studenten Wissen beibringt. Und das ist wie beim kleinen Kind, wenn du ihm quasi nicht Anstand und Benehmen beibringst, dann wird es das auch nicht lernen. Also das heißt, es ist eher ein Problem primär erstmal der Universitäten. Unbewährte Betonwände, sage ich mal, kommt immer aus einer Angst heraus. Die Wände könnten zusammenbrechen oder die könnten Risse bekommen, werde ich oft gefragt. Und dazu habe ich natürlich auch die entsprechenden Antworten vorbereitet, die aber die letzten 15 Jahre bis 20 Jahre ja durch meine Bauten eigentlich bestätigt wurden. Also es gibt keine Probleme mit der Tragfähigkeit. Ganz im Gegenteil, Probleme mit Rissen gibt es auch nicht. Wenn man sich ein Rissekonzept überlegt, Sollbruchfugen und so weiter, einplant, auch die Nachbehandlung des Betones spielt da auch eine wichtige Rolle. Und das sind alles so Themen oder ja, also im Endeffekt ist es die Angst der Tragwerksplaner, etwas anzuwenden, was sie nicht gelehrt bekommen haben. Und da es ja da um sehr viel Geld geht, wenn etwas versagen könnte, werden die unbewehrten Betonwände, ist es eher ein Nischenprodukt in Deutschland und ich versuche, das Nischenprodukt vielleicht en vogue zu machen und einfach die Ängste zu nehmen. Denn die sind völlig unbegründet, wenn man, wie gesagt, die Statik einhält und die Nachweisformate des Eurocodes einhält, gibt es auch keinen Grund, unbewehrte Betonwände nicht zu planen.
Also viel Aufklärungsarbeit durch dich, ja, um halt einfach sowohl Planer als auch Ausführende dann nochmal stärker abzuholen, dass unbewehrte Betonwände große Vorteile haben. Wie machst du diese Aufklärungsarbeit? Welche Medien verwendest du da? Wie können wir uns denn das vorstellen?
Also im Endeffekt, es gibt da verschiedene Bereiche. Das eine ist das mediale, der mediale Bereich. Also ich bin auf LinkedIn aktiv unterwegs und ein bisschen auf Instagram. Da schreibe ich so regelmäßig einfach Posts, jetzt nicht nur über unbewehrte Betonwände, sondern generell das Thema Nachhaltigkeit. Aber die unbewehrten Betonwände werden da von mir relativ plastisch und einfach erklärt, also ohne viel Tamtam. Denn ich habe immer gemerkt, wenn man zu lange über ein Thema diskutiert, dann verfällt das Interesse. Also schnelle, kurze Begrifflichkeiten, schnell um was es geht und vor allen Dingen auch niemanden überreden, das zu tun, sondern eher die Leute begeistern und einladen, quasi mal etwas anderes auszuprobieren, als immer das, was man ständig gelehrt bekommt eigentlich. Genau.
Jetzt hast du ja schon anfangs von den positiven als auch negativen Trends gesprochen. Auf deiner Webseite schreibst du ja auch, dass vier Aspekte für euch sehr wesentlich sind. Und zwar ist das einmal das Thema Wirtschaftlichkeit, Ressourcenschonung, CO2-Einsparung, Zeitmanagement, also alles, was in der Baubranche bei der Entwicklung von Projekten sehr wichtig ist. Und was denkst du denn, wie werden oder wurden diese Aspekte bisher in der Baubranche gehandhabt?
Ja, ich würde sagen, eher stiefmütterlich bis gar nicht. Also Nachhaltigkeit hat im Endeffekt die letzten 10 Jahre niemanden interessiert, weil mit Nachhaltigkeit immer ein kostenintensives Bauen in Verbindung gebracht wird. Also das Interesse an Ressourcenschonung war minimalst, ich will jetzt nicht sagen null, aber war minimalst. Und der Faktor Kostenoptimierung, Kosteneinsparung ist bei den meisten Bauherren und Bauträgern, für die wir arbeiten, eigentlich primär gegeben. Und darum versuche ich, wenn es um Kosteneinsparungen geht, auch dieses Thema CO2-Einsparung, Ressourcenschonung so zu verbinden, dass wir nicht teurer bauen. Also ob wir jetzt mit Lehmziegel bauen, bauen wir teilweise nicht teurer oder unbewehrte Betonwände. Also man muss immer Kosten und den Nutzen und auch die Ressourceneinsparung übereinbringen, weil eigentlich Kosteneinsparung bei den Bauherren primär vorgegeben ist. Aber das Thema Nachhaltigkeit, muss ich sagen, wächst in Deutschland immer mehr. Aus der Stiefmütterlichkeit wird plötzlich eine Tugend und irgendwann mal eine Kür werden, hoffentlich. Und wir versuchen eigentlich auf allen Ebenen, ob es jetzt CO2-Einsparung, Zeitmanagement, Ressourcenschonung anbelangt, wir suchen auf allen Ebenen interdisziplinär zu beraten, die Vor- und Nachteile aufzuzeigen und zu benennen. Und dann obliegt es natürlich dem Bauherrn, ob er diese Bauweisen mitgeht oder nicht.
Jetzt haben wir ja die Punkte Wirtschaftlichkeit, Zeit, Kosten, aber gleichzeitig auch das ganze Thema, was jetzt immer wichtiger wird, Nachhaltigkeit. Denkst du, alle diese Aspekte können in Einklang gebracht werden, dass alles gleich gut oder gleich fair berücksichtigt wird?
Das ist eine gute Frage und das ist eine sehr schwierige Frage und die kann man weder mit Ja und kann man weder mit Nein beantworten, denn es ist immer abhängig von einem Gebäude, immer abhängig von einem Bauteil. Man kann zum Beispiel, also Beispiel unbewehrte Betonwände, wir können schneller bauen, wir können Geld einsparen, wir können CO2 einsparen und wir können Ressourcen einsparen. Also darum habe ich gesagt, ein kleines Perpetuum mobile. Ja, da haben wir mal einen Baustoff, der sehr viel kann, aber es gibt auch andere Baustoffe, die vielleicht nicht so verträglich sind mit Kosteneinsparung. Ja, also wie zum Beispiel der Holzbau. Also der Holzbau ist im Schnitt teurer als der massive Betonbau. Klar, weil Beton ist eine günstige Ressource, die wir in Deutschland zur Verfügung haben. Holzbau hat sich erst über die letzten Jahre entwickelt, wird noch günstiger werden. Aber da lässt sich jetzt CO2-Optimierung oder Einsparung bei Holzbau jetzt mit Wirtschaftlichkeit nicht immer vereinen. Und darum kann man die Frage nicht mit Ja und Nein beantworten, sondern man muss das von Fall zu Fall eigentlich unterscheiden und abwägen.
Jetzt von den 4 Aspekten, die wir gerade besprochen haben, also ich fasse nochmal zusammen, Wirtschaftlichkeit, Ressourcenschonung, CO2-Einsparung und Zeitmanagement. Welche dieser 4 Aspekte, oder besser gefragt, in welchen dieser 4 Aspekte siehst du den größten Hebel in der Baubranche und warum?
Ja, also ich sage mal so, der größte Hebel ist oft der Hebel, wo man bis jetzt wenig geforscht hat. Ja, die größten Hebel sehe ich im Bereich Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft, CO2-Einsparung. Große Hebel sehe ich in der Ökobilanzierung von Gebäuden. Das sind Themen, die noch relativ jung sind, die sich gerade entwickeln, wo eigentlich auch eine neue Berufssparte aus meiner Sicht entsteht. Neue Studiengänge werden entstehen, neue Entwicklungen, Innovationen werden da entstehen. Also da sehe ich ein großes Potenzial einfach in diesem Bereich Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, weil da noch sehr viel geforscht werden muss. Ne? Beton muss auch geforscht werden, aber nur nicht, was die Tragfähigkeit anbelangt, sondern eher, was das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion anbelangt. Ja. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass eher die jungen Themen jetzt gerade innovativ aus dem Boden schießen.
Ich habe da bei dir auf LinkedIn auch einen sehr spannenden Beitrag gefunden. Das passt auch meiner Meinung nach gut zu dem ganzen Thema Ressourceneinsparung. Und zwar hast du da über die Herausforderungen in der Tragwerksplanung geschrieben. Und da wir ja auch hier bei unserem Haus Software für Statik, Tragwerksplanung machen, würde mich das jetzt auch sehr stark interessieren, was deiner Meinung nach die größten Herausforderungen in der Tragwerksplanung sind und welche Maßnahmen da man dafür auch vornimmt.
Ja, das ist ein so riesiges Thema, da könnten wir eigentlich schon einen ganzen Abend drüber reden, aber ich versuche ein paar kurze Aspekte zu nennen. Also Nachhaltigkeit in der Tragwerksplanung fängt allein schon in der Konstruktion an. Ja, also dann in der Leistungsphase Null, wenn man ein Gebäude plant, mit dem Architekten, mit dem Bauherrn zusammen, sich zu überlegen, will ich kostengünstig bauen oder will ich flexibel bauen oder vielleicht eine Mischung? Also das fängt da an, stehen die Wände übereinander oder nicht? Also die letzten 10, 15 Jahre ist diese Planung völlig abhanden gekommen. Noch in den 60er, 70er Jahren, also wenn wir Umbaustatiken rechnen, da stehen die Wände noch alle rigoros übereinander. Und so ab den 90er Jahren, würde ich sagen, hat man dann, will jetzt den Architekten auch keine Schuld zuschieben, hat man dann so flexibel geplant, dass die Gebäude schön ausschauen, ja, dass sie aber auch funktional sind. Und die Wände stehen einfach nicht mehr übereinander. Dann hat man angefangen, die Tiefgaragen so zu planen, dass man die nicht den Obergeschossen quasi abhängig gemacht hat, sondern man hat, wenn man jetzt für Wohnungen plant, man plant ein wunderschönes Erdgeschoss und die aufgehende Geschosse und macht sich über die Tiefgarage überhaupt gar keine Gedanken. Und da wird eben sehr viel Geld und Ressourcen verbraten, weil man dann eben plötzlich Abfangdecken oder Riesenunterzugssysteme braucht, ja. Also man sollte auch anfangen, die Tiefgarage in Zukunft wieder mehr in den Fokus zu legen. Viele Themen, Nachhaltigkeit in der Tragwerksplanung betreffend, sind auch ohne Betonstahl zu bauen, ja, was nicht en vogue ist. Also sei es jetzt in den Bodenplatten, ja, die wenn kein Grundwasser vorhanden ist, gibt es auch keine Notwendigkeit, Bodenplatten mit Stahl zu bewehren. Bauteile wie unbewehrte Betonwände, die lassen sich immer als Innen- und Außenwände unbewehrt ausführen. Also eher Materialeinsparung bei den Wänden. Also es gibt viele, viele Hebel, die man in der Tragwerksplanung ziehen kann. Ob es jetzt Ressourcenschonung bei Beton ist, wenn man jetzt rezyklierten Beton baut, spart man zwar kein CO2 ein, aber man gibt diesen Beton wieder in einen 100%igen Kreislauf zurück. Also Beton ist ja 100% rezyklierbar. Oder Forschung für Betone, die jetzt angeschoben werden, um einfach den Beton klimaneutral zu machen, ist ja auch ein Thema der Tragwerksplanung. Also es gibt viele, viele Hebel, die man ziehen kann. Ja, vielleicht noch ein Hebel, der mir jetzt noch besonders in den Augen liegt. Das ist der Hebel, wir planen immer 22er Decken. Ja, von den Schallschutz, erhöhten Schallschutz können wir auch mit 20 Zentimeter dicken Decken planen. Damit sparen wir mit diesen 2 Zentimeter schon an die 10% an CO2 ein. Und was wir also grundlegend von der Veränderung der DIN 1045 in die 1045-1 Euroco 2 meiner Meinung nach falsch gemacht haben. Wir haben nicht den C2025 setzen wir in Wohngebäuden an, sondern wir setzen grundsätzlich immer die C2530 an. Und wenn man sich die EPDs anschaut, ist eine Stufe Betongüte niedriger bedeutet 10% in der CO2-Einsparung. Also das heißt, man kann Bauteile schlanker machen, man kann geringere Betonfestigkeiten wählen, man kann mit weniger Material bauen und das sind grundsätzliche Hebel, die man in der Tragwerksplanung zur Verfügung hat.
Also doch eine relativ große Anzahl an verschiedenen Hebeln, um die Tragwerksplanung nachhaltig zu gestalten. Was ist so denn deine Wahrnehmung? Ist das schon, sagen wir mal, Standard bei den Tragwerksplanern, okay, wirklich nachhaltig hier zu planen? Oder steckt das wirklich noch in den Kinderschuhen, zumal die Baubranche ja jetzt nicht dafür bekannt ist, hier schnelle, neue, innovative Standards oder Technologien schnell umzusetzen?
Im Endeffekt ist es so, also ich war ja auch in drei Büros angestellt, Tragwerkplanungsbüros. Da hat das Thema CO2-Einsparung oder Ressourcenschonung überhaupt gar keinen Einfluss gehabt. Also da ging es nur darum, das Gebäude so nachzuweisen, dass wir es mangelfrei und schadensfrei dem Bauherrn übergeben können. Aber so in den letzten Jahren werden Tragwerksplaner immer sensibilisierter aus meiner Sicht und berücksichtigen eigentlich schon in so Grundzügen, also in der Leistungsphase 0 und 1 bereits schon Grundzüge, wie man in der Tragwerksplanung nachhaltiger bauen kann. Aber das ist ein neues Thema, was erst sehr viel Zeit braucht, also mindestens nochmal 5 Jahre, bis es, also angekommen ist es schon in der Baubranche und bei den Tragwerksplanern, aber bis sich das in den Bewusstseinszustand eintrichtert und vor allen Dingen das Wichtigste dabei ist, es muss ja auch eine Verhaltensveränderung stattfinden. Ohne dass einer persönlich sagt, ich plane jetzt beispielsweise mit unbewehrten Betonwänden oder mit tragenden Lehmbau, ohne diese Entscheidung wird er nicht nachhaltig planen. Ja, er wird vielleicht ein paar Grundzüge berücksichtigen, aber meiner Meinung nach muss erstmal das Verhalten sich ändern und Verhalten kann sich nur ändern, wenn man nicht gezwungen wird, etwas zu tun, sondern wenn man eingeladen wird oder inspiriert wird, vielleicht sich dem Thema Nachhaltigkeit anzunähern. Also wie gesagt, das ist ein ganz diffiziles Thema und da sind wir ja schon in der Psychologie und nicht mehr in der Technik drin. Ja, und das sehe ich eigentlich als ganz elementar an. Und jetzt verlassen wir den Bereich der Technik. Und wie gesagt, interdisziplinär würde ich jetzt mal behaupten, muss eine Bewusstseinsveränderung bei den Tragwerksplanern stattfinden, um auch nachhaltige Projekte planen zu können.
Was denkst du, ist hier dann... Oder wer ist hier dann besonders gefragt? Sind das dann die Ingenieure selber, die sich damit dann jetzt mehr auseinandersetzen müssen? Oder greifst du das ganze Thema schon viel früher an, in den Hochschulen, in den Ausbildungen? Oder sollte da auch was seitens der Politik durch irgendwelche Regularien oder Bestimmungen kommen? Was ist denn deine Meinung dazu?
Also im Endeffekt ist das keine einfache Frage. Und die Antwort, die steckt in jedem Thema. Die Antwort steckt in der Architektur, die Antwort steckt in der Tragwerksplanung, die Antwort steckt in der Politik. Beispiel Ökobilanzierungen sind noch nicht verpflichtend. Also eine Einhaltung eines CO2-Wertes ist in Deutschland nicht verpflichtend. Da ist uns ja Dänemark ja schon ein Jahr voraus. Auch der Bauherr wird quasi in die Pflicht genommen, da sein Bewusstsein auch teilweise anzupassen. Im Endeffekt ist es eher ein interdisziplinäres Problem, was die Tragwerksplanung alleine ja gar nicht lösen kann, sondern es ist aus meiner Sicht ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, von vielen Fachdisziplinen, die miteinander quasi dieses Thema bewältigen können. Also eine Gruppe allein ist verloren auf weiter Flur.
Okay, alles klar. Jetzt waren wir schon immer wieder bei dem Thema Zukunft in der Baubranche. Du hast auch schon einige Technologien und Trends mit aufgeführt. Was denkst du denn im Allgemeinen? Wie wird sich denn die Baubranche, das Bauwesen in Zukunft entwickeln?
Ja, die Baubranche, das ist jetzt nur eine persönliche Meinung. Die Baubranche erfährt gerade eine große Renaissance, also eine große zeitliche Veränderung. Wir sind gerade geprägt von sehr viel Innovationen, die überall rausschießen. 3D-Druck, Carbonbeton, nachhaltige Betone, unbewehrte Hohlwände. Also viele Innovationen, die gerade entwickelt werden in Deutschland, was sehr positiv ist. Und diese Entwicklung der nachhaltigen Gebäude in die richtige Richtung treibt. Ich glaube aber persönlich, dass wir in Zukunft nicht 100% anders bauen werden, sondern ich glaube nur, dass wir mit den Mitteln, die uns quasi zur Verfügung stehen, dass wir mit diesen Mitteln versuchen, nachhaltige Gebäude zu entwickeln. Also sei es tragender Lehmbau, ja, wo letztes Jahr auch die tragende Lehmbaunorm vorgestellt wurde. Und ja, jetzt seit einem Jahr können wir tragende Lehmsteine nach der DIN 18940 bauen. Also ich glaube, dass wir mit dem Bestand, was wir haben, umgehen müssen, dass wir auch intelligenter umgehen müssen in nächster Zeit und dass wir aber auch mehr Wissen brauchen. Also zum Beispiel auch Wissen, was schafft eine Betondecke, was schafft GWP-mäßig eine Holzdecke, wo liegen die Unterschiede, an welchen Stellschrauben kann man drehen, also wo kann man ein Gebäude ausdünnen. Also ich glaube, dass wir gerade so eine Art neue Berufssparte, Thema Nachhaltigkeit, gegründet haben, unbewusst, eben aus dieser Not heraus, der Klimakrise, Pariser Abkommen und so weiter. Wir werden auch weiterhin die nächsten 100 Jahre mit Beton bauen. Und ich glaube auch, dass ein Carbonbeton den Betonbau niemals ablösen wird und kann, vor allen Dingen nicht. Ja. Wie gesagt, es ist eher, wir sollten den Fokus eher auf den Bestand legen, also nicht immer neue Bauwerke zu bauen, sondern eher bewusst den Fokus legen, die 70% der Gebäude, die in Deutschland saniert werden müssen, die umgebaut werden können, da sollten wir unseren Fokus drauf legen. Also wie gesagt, Bauwesen wird sich verändern, wir werden in Zukunft ein bisschen anders bauen wie in der Vergangenheit, aber es wird sich nicht 100% aus meiner Sicht bekehren.
Mhm. Das denke ich auch, definitiv. Okay, jetzt hast du ja schon häufiger erwähnt, tragender Lehmbau. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das auch mal in einer anderen Folge, separaten Folge nochmal besprechen, weil ich finde das Thema auch sehr spannend, neben den unbewehrten Betonbauteilen. Aber jetzt vielleicht nochmal ganz kurz für die Community, tragender Lehmbau, fasst doch das mal ganz gut zusammen, weil Lehm kennt man jetzt doch nicht wirklich als tragend.
Ja, im Endeffekt, vielleicht mit ein paar Sätzen erklärt. Tragender Lehmbau ist ja schon seit 2008 in den Lehmbauregeln geschrieben, die ja Teil der technischen Baubestimmung sind. Also wir können ja schon seit 2008 Lehmgebäude bis 2 Folgeschosse bauen mit tragenden Lehmziegeln. Und letztes Jahr ist eben so eine kleine Sensation passiert. Es ist die DIN 18940 im Juni letzten Jahres eingeführt worden. Damit können wir quasi bis zur Gebäudeklasse 4 tragende Lehmziegel als Innen- oder Außenwände verbauen. Lehmbau hat extremst viele Vorteile gegenüber anderen Baustoffen, weil Lehm ein unglaubliches gutes CO2-GWP hat von ungefähr 80 bis 90 Kilogramm je Kubikmeter, Tendenz fallen, weil Lehm nicht gebrannt werden muss, weil Lehm luftgetrocknet wird. So. Und Lehmbau hat viele bauphysikalische Vorteile, große Behaglichkeit. Lehm hat eine unglaublich gute Speichermasse, was der Behaglichkeit von Innenräumen zugutekommt. Also im Sommer, wenn es draußen 30 Grad hat, hat man im Innenbereich kühle 20 Grad, klimatisierte Bedingungen. Lehmbau kann VOCs, also Giftstoffe, aufnehmen. Lehmbau kann Strahlen von Funkmasten und so weiter, also äußere Bestrahlung abhalten. Da gibt es auch eine Forschung aus Kassel. Also Lehmbau hat so viele Vorteile, weil die Ressource da ist. Die Ressource ist vor Ort. Also man kann eine Baugrube ausheben, die in Lehmziegeln pressen und eine Woche später sein Haus mit seinem eigenen Grund damit bauen. Lehm ist 100% rezyklierbar. Das heißt, diesen Lehmziegel, der heute in einem Haus abgebrochen ist, kann in ein anderes Baufeld wieder mit Wasser gegossen werden, wieder neu geformt werden und wieder neu als Lehmziegel eingebaut werden. Also Lehm ist ein perfekter Baustoff für Cradle to Cradle, also für die Kreislaufwirtschaft. Also insofern tragender Lehmstein hat natürlich auch kleine Nachteile, die will ich da auch nicht verheimlichen. Also die Tragfähigkeit ist nicht entsprechend eines gebrannten Ziegels, kann ja auch nicht sein. Aber mittlerweile haben die Ziegelhersteller in Deutschland schon nachgezogen und man kann tatsächlich auch mit Lehmsteinen, mit üblichen Formaten 17,5, 24, 36,5 auch sehr gute Tragstufen hinbekommen, also auch bis 3-4 Folgeschosse bauen. Und man muss eben aufpassen, Lehm ist natürlich der Witterung, wenn es der Witterung ausgesetzt ist, ein bisschen im Nachteil. Wie gesagt, Lehm kann sich ja wieder auflösen. Aber da gibt es Mechanismen, die auch in der Norm drinstehen, in der 18940, was man tun muss, damit Lehm mehr als 50 Jahre haltbar ist. Ja? Also aus meiner Sicht ist Lehm ein Baustoff für die Zukunft, wenn nicht der Baustoff für, sage ich mal, 80% aller neu gebauten Gebäude, also Wohngebäude in Deutschland. Also Lehm hat unglaublich ein ganz hohes Potenzial aus meiner Sicht.
Mhm. Ja, sehr spannend. Wirklich sehr spannend. Ja, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, hohes Potenzial und da bin ich echt gespannt, wo da die Reise noch hingehen wird. Sehr cool. Jetzt stell dir mal vor, Andi, du hättest einen Wunsch frei. Einen Wunsch, mit dem du die Baubranche ändern könntest. Mhm. Was wäre das denn?
Tja, ich würde mir wünschen, dass man in Zukunft angstfrei baut. Angstfrei zu bauen bedeutet, seine Scheuklappen zu verlieren. Das bedeutet, sein enges Korsett zu verlieren. Das bedeutet, wir sind in den letzten Jahren immer Gerichtsurteilen, Normen oder Dingen ausgesetzt. Ein Fehler wird dann gleich zweimal bestraft. Also wir müssen in Zukunft meiner Meinung nach angstfreier bauen können. Das treibt aber auch die Kreativität nach oben. Das heißt, wenn wir kreativ sind, können wir viel schneller unsere Ziele erreichen, als dass wir es jetzt tun. Also unsere größte Hürde ist ja momentan die Zeit, die gegen uns läuft, um die Klimaziele, also diese Ressourcen noch, also das Klimaziel einzuhalten. Ich würde mir mehr Dialog wünschen im Bauwesen, mehr Zusammenarbeit auf allen Ebenen, ob es jetzt Architektur mit Tragwerksplanung ist oder auch der Bauherr müsste mehr mit eingebunden werden. Also das sind so die grundlegenden Dinge, die ich mir gerne wünschen würde, die das Bauen einfacher machen und vor allen Dingen, die das Bauen, sage ich mal, einfacher und in der Gruppe quasi beherrschbarer machen. Das würde ich mir wünschen, aber von meinem Wunsch sind wir leider noch sehr weit entfernt.
Mhm. Ja, was noch nicht aktuell ganz der Fall ist, wird es ja vielleicht in Zukunft geben. Ich würde mir das auch wünschen, eine stärkere Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Bereichen, Architektur, Bauherr, Fachplaner und auch wirklich hier dieses angstfreie Bauen, ohne jetzt sich gleich für etwas irgendwie strafbar zu machen. Mhm. Okay, Andi, ich frage immer meine Gäste zum Schluss die Frage nach ihrem Lieblingsbauwerk. Und das Gleiche mache ich auch mit dir. Und zwar, mich würde es sehr gerne interessieren und auch die Community, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Mein Lieblingsbauwerk ist ein Bauwerk, was ich leider noch nicht besucht habe, das Pantheon. Mhm. Weil das Pantheon in Rom eigentlich uns aufzeigt, wie wir in Zukunft bauen könnten. Und zwar unbewehrt und mit mehr Leichtbeton. Ja, Pantheon besteht ja ausschließlich aus Leichtbetonen, die ja gerade auch in Uni Neubiberg wieder neu erforscht werden, um quasi diese CO2-Bilanz wieder runterzubekommen. Das Pantheon, weil es einfach die Vergangenheit zeigt uns, wie wir in der Zukunft vielleicht bauen können oder sollten. Mhm.
Dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Es ist halt eine absolute Meisterleistung, was die Baumeister damals schon geschaffen haben. Ja, und ich finde das extrem beeindruckend, das Bauwerk. Ich war schon dort und kann es dir nur empfehlen. Okay, Andi, ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. War eine tolle Folge. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Mach's gut.
Danke.